Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Wir sitzen heute in einer ganz ungewohnten Reihenfolge, glaube ich, so saßen wir noch nie. Patrick auf dem güldenen Sessel und ich hier auf dem Sofa und habe viel Platz.
Ganz komisch irgendwie.
Und das soll uns aber nicht davon abhalten, mal ein richtig, richtig ernstes Thema zu besprechen, weil wir wissen alle, Elektroautos zerstören Arbeitsplätze. Die Technik ist viel weniger komplex als beim Verbrenner, deswegen braucht man viel weniger Menschen bei der Fertigung. Außerdem sind die Dinger wartungsfrei und gehen nie kaputt. Deswegen sehen wir auch ein gigantisches Werkstattsterben auf uns zurollen, weil E-Maschinen und Co. einfach nicht kaputt gehen. So oder so ähnlich liest man das zumindest immer. Ob das wirklich so ist, kann man ja vielleicht bezweifeln, denn wir in unserem Testalltag sehen, dass auch Elektroautos hier und da mal eine Macke haben und dringend eine Werkstatt brauchen. Und auch wenn man sich sonst umhört, sieht man das auch. Das liegt nicht nur an den Testwagen von uns, sondern auch Elektroautos brauchen gewisse Wartungen und gewisse Reparaturen und Instandsetzungen. Und wie das sich genau verhält, wie das ist und besonders wie das für freie Werkstätten ist, von denen es ja wirklich, wirklich viele gibt, das wollen wir genau heute klären und haben da einen echten Experten da, der aus der Praxis kommt. Wir sprechen nämlich mit Michael Dietmar, der Kfz-Meister ist, eine Werkstatt hat mit einem Kollegen zusammen, einige Mitarbeiter hat und nicht nur Elektroautos, und das finde ich besonders spannend, nicht nur Elektroautos repariert, sondern eben auch Verbrenner und da so ein duales System etabliert hat. Und deswegen freue ich mich sehr, Michael, dass du dir Zeit genommen hast und heute hier live zu uns zugeschaltet bist. Moin.
Hi.
Sehr gerne. Danke. Danke für die Einladung.
Michael, kannst du dich vielleicht kurz selber mal vorstellen? Wer bist du? Was hast du bisher gemacht? Was dürfen wir uns von dir merken? Was sollten wir uns von dir merken?
Oh, der Selbstbeweihräucherung ist ja gar nicht mein Ding. Aber ja, ich bin Michael Dietmar. Ich bin Kfz-Meister. Ich bin selbstständig seit jetzt im 34. Jahr und bin in Bochum, habe eine freie Werkstatt zusammen mit einem Partner, wie du gerade schon erwähnt hast. Und wir sind 17 Leute tatsächlich insgesamt. Also wir sind eine größere freie Werkstatt. Und beschäftigen uns mit Elektromobilität seit, die ersten Berührungspunkte gab es 2010, wo die ersten Seminare entwickelt wurden und richtig arbeiten, dass wir Elektrofahrzeuge in den Finger hatten, war 2013. So lange ist das jetzt schon. Und so zum Einstieg kann ich sagen, ich bin da so lange jetzt schon dabei. Ich habe schon mal sowas miterlebt in den 80ern, als die Einspritzanlagen rauskamen. Und da hieß es auch, die freien Werkstätten werden nie Einspritzer reparieren können, die sind viel zu kompliziert und das geht alles gar nicht. Wir brauchen Herstellerunterstützung und Vergaser ist was für die freien Werkstätten, Einspritzer für die unterstützten Werkstätten und wir wissen alle, hat sich alles anders entwickelt und genauso wird es aus meiner Sicht auch bei der Elektromobilität sein.
Ja, ist es ja vielleicht bei euch sogar schon. Wie lange seid ihr jetzt genau in dem Elektroauto? Seit 2009, wieso fangt ihr so früh an?
Ja, 2010. 2010, also Elektroautos, also Elektromobilität kam ja irgendwie so ins Gespräch. 2008, 9, 7, 8, 9, irgendwie da kam, wurde so drüber gesprochen, da könnte mal was sein mit Elektromobilität. Da hat ja noch keiner gesprochen über irgendwelche Zwänge oder man muss jetzt CO einsparen oder CO2 einsparen. Und dann hat ja die, irgendeiner hat gesagt, an Elektroautos arbeiten ist gefährlich, alle müssen sterben. Und dann hat die WG gesagt, wir sind ja Unfallversicherung und die WG macht ja immer Vorsorge, die machen ja Präventivarbeit. Und dann wurden die berühmten Seminare für die Werkstätten entwickelt, die Arbeitsschutzseminare, diese 1S, 2S, 3S, wobei das S ja dann für Serienfahrzeuge steht. Die Seminare gibt es ja auch noch in E für Entwicklerstufe, für die Industrie. Und die wurden tatsächlich in Nordrhein-Westfalen entwickelt und wir waren in der ersten Fuhre mit dabei beim Rollout, als die ausprobiert wurden. Und wir haben damals sogar noch 5 Tage gemacht und wir sind seit 2010 geschult zum Arbeiten unter Spannung. Und ja, da gab es gar keine Autos, ne? Elektroautos gab es gar nicht. Die großen Hersteller haben sowieso keine Elektroautos gebaut. Es gab nur so ein paar Startups, die heute alle schon wieder weg sind vom Markt. Die haben dann ein vorhandenes Auto genommen, haben den Verbrenner rausoperiert und haben dann da einen Elektromotor reingemacht. Und dann waren da so Autos wie Stromos oder so. Und dann steht man, also die ersten Probefahrten, die waren schon seltsam, wenn man mit einem Schaltwagen an die Ampel fährt und irgendwie die Kupplung gar nicht treten muss und hat den ersten Gang drin, dreht die Kupplung nicht und trotzdem passiert irgendwie, fährt ganz normal. Also es war schon alles so ein bisschen hands-on, experimentier, freudig war das. Und wir hatten die Autos ja auch nicht. Die sind auch nicht zu uns gekommen. Also wir hatten noch gar nicht die Option, dass Autos kommen. Aber ich habe immer gesagt, wenn da was Neues kommt, Innovationen sind immer gut und wir müssen immer vorne mitspielen. Ich bin da total offen für solche Sachen. Mhm. Ja. Und haben dann 2013, als bei uns die Tür aufging und einer kam rein und sagt, wollt ihr Elektroautos reparieren? Dann habe ich gesagt, ja klar. Und ja, seid ihr denn geschult? Ja klar, sind wir geschult. Schon haben schon alles wieder vergessen. Ist ja schon 3 Jahre her. Also kurzer Einschub. Die Schulung 1S, 2S, 3S, der BG, das sind Arbeitssicherheitsschulungen. Wenn ich so eine Schulung mache, dann kann ich anschließend kein Elektroauto reparieren.
Ich du weißt nur, wo du nicht hinfassen darfst.
Du stirbst nicht so schnell. Ich weiß, wo ich nicht hinfassen darf und wie ich dann die mögliche Reparatur überlebe. Ja, also schön. Oder schadenfrei überlebe. Also darum geht es bei diesen Schulungen. Also ich weiß auch, es gibt Kollegen, die meinen dann, ohne denen zu nahe treten zu wollen, die gehen zu so einer Schulung hin und anschließend können sie so ein Auto referieren. Das ist natürlich nicht so. Und die Tür ging auf bei uns. Da kam einer rein und sagt dann, wollt ihr? Und wir sagen, ja, wir wollen. Und wer war es? Tatsächlich war es damals ein Außendienstler, der für die Post unterwegs war und die berühmten Street Scooter an die Werkstatt bringen wollte. Auch da war es so, der hat keine Werkstatt gefunden, die das machen wollte. Und wir haben sofort gesagt, wir machen es. Und wir machen es immer noch und haben viel gelernt und sind mit diesen Autos quasi groß geworden. Wir haben die, ich will nicht sagen mitentwickelt, aber wir haben von Anfang an alle Kinderkrankheiten kennen wir von den Dingern. Und am Ende des Tages, ich versuche immer beim Erklären so die Parallele zu schlagen zum Verbrennermotor. Wenn ich heute einen modernen Verbrennermotor nehme und schraube alle Anbauteile ab, die da dran sind, dann habe ich am Ende des Tages einen Zylinder, wo ein Kolben rauf und runter geht. Und genauso ist er beim Elektromotor auch. Oder beim Elektrofahrzeug auch. Ich habe im Prinzip einen Motor, der jetzt nicht so kompliziert ist wie beim Verbrenner. Und ich kann auch den Verbrennermotor nicht mit dem Elektromotor vergleichen, weil ja immer gesagt wird, das ist alles, passiert nichts mehr. Ich müsste dann dahergehen und sagen, wenn ich schon teure Bauteile vergleiche, dann muss ich sagen, ich habe dann jetzt an teuren Bauteilen habe ich jetzt beim Elektroauto die Hochvoltbatterie und die geht ja auch nicht immer komplett kaputt. Mhm. Verbrennermotor geht auch nicht komplett kaputt. Wenn, dann ist ein Bauteil kaputt, dann schraube ich es ab und mache ein neues dran und bei der Hochvoltbatterie ist genau dasselbe. Also, dass immer alles komplett getauscht werden muss, ist ja auch, ich behaupte mal ganz vorsichtig, vielleicht auch ein Angstreflex der Verbrennerlobby gewesen, die ja allen erzählt haben, die Werkstätten haben nichts mehr zu tun, die Autos gehen nicht mehr kaputt und außerdem unsere Arbeitsplätze werden zerstört. Ja, also all diese ganzen Mythen, die du gerade schon in der Anmoderation angesprochen hast, die können wir alle gleich nach und nach entgriffen.
Glaubst du, dass es Ergebnis dieser Lobbyarbeit, die du gerade beschrieben hast, dass so viele Werkstätten auch bis heute noch Vorbehalte haben und Vorurteile gegenüber E-Mobilität, weil es gibt doch einige, die sich dem versperren.
Ja, es ist, also wenn ich so bei mir durch die Kollegenschaft gucke und auch bin da viel unterwegs und mich so umhöre, dann gibt es eigentlich immer so ein Schwarz-Weiß-Ding. Man findet selten so Leute, die sagen, ah, vielleicht, eventuell, sondern entweder sind die Leute komplett dafür oder komplett dagegen. Also das ist so das Gefühlte. Natürlich gibt es auch Zwischendinger, gibt auch immer Grautöne, ganz klar. Aber da kommt was Neues, da ist Teufelszeug, da muss ich was lernen. Elektrik, ich bin Mechaniker geworden, damit ich mit Elektrik nichts zu tun habe. Und solche Sachen hört man ja öfter mal. Das ist ja völliger Quatsch. Also wenn ich heute Autos repariere, da müsste ich ja auch sagen, ja, ich bin Mechatroniker geworden, weil ich will mit IT nichts zu tun haben. Aber das geht ja nicht. Ist ja alles vermischt. Alles ist irgendwie vermischt. Und welches Bauteil hat heute kein Kabel oder muss nicht angeklebt oder sondern angelernt werden? Mhm. Es ist ja so. Also wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und auch bei uns in der Branche, ich habe ja gerade von den 80ern gesprochen, ich kenne das gar nicht anders, dass ich mich ständig weiterbilden muss. Es ist ständig was Neues. Und es ist immer die Angst vom Unbekannten. Ja, ja, klar. Und wenn der erste V8-Motor vor mir steht und ich soll einen Zahnriemen wechseln, hab's noch nie gemacht, ja, dann habe ich auch einen Höllenrespekt. Ist ja klar. Da muss ich nur kein extra Seminar machen, was mir sagt, pack nicht in den Riemen, wenn der Motor läuft. Das ist selbstverständlich. Und bei der Elektrik werden wir da auch noch hinkommen. Wir werden bei der Hochvolttechnik auch noch da hinkommen, dass wir das so integrieren, dass wirklich auch alles in die Berufsausbildung reinkommt. Und das wird ganz normal werden. Für mich ist das jetzt schon ganz normal geworden.
Da können wir einmal ganz kurz querverweisen an, wie hieß er, der Kollege von der HS Coburg.
Marco
Denk.
Genau.
Genau, der macht sowas schon. Der bildet Berufsschullehrer aus im Kfz-Gewerbe für E-Mobilität. Das nur am Rande. Da gibt es eine Podcast-Folge. Nummer habe ich nicht im Kopf. Schreibst du bestimmt
irgendwas um die 195. Linke ich euch gleich bei YouTube hier oben rein und schreibe ich in die Shownotes.
Perfekt.
Aber weil du das gerade sagst, dass das noch nicht Teil der Ausbildung ist, ist das tatsächlich so? Also, dass Elektromobilität noch nicht bei den Mechatronikern Teil der Berufsausbildung ist? Und wenn ja, angenommen, ich will jetzt dann meinen Mechatroniker machen, wie kümmere ich mich denn drum, dass ich am Ende auch an E-Autos arbeiten kann und darf?
Ja, also wir haben ja bei uns in der Berufsausbildung Schwerpunkte. Es gibt ja den Kraftfahrzeugmechatroniker mit dem Schwerpunkt Nutzfahrzeug, PKW, System- und Hochvolttechnik, Motorradtechnik und Karosserietechnik. Diese Schwerpunkte haben wir ja. Und dieser Schwerpunkt System- und Hochvolttechnik ist irgendwann mal zum Jahrtausendwechsel ist er entwickelt worden, weil da einfach der Elektromobilität auch oder diesem kommenden unbekannten neuen Teufelszeug auch einen Namen gegeben werden sollte. Und die Idee war eigentlich zu sagen, wir nehmen die Bock haben auf mehr, die bilden wir aus zum System- und Hochvolttechniker. Jetzt haben sich aber die Zeiten geändert und mittlerweile brauchen wir ja über Systeme gar nicht mehr sprechen. Also ich kenne kein Auto, was nicht irgendwie voll vernetzt ist. Also alle aktuellen Autos, da muss ich Systeme können. Und ob die Systeme, also mit Systemen meine ich dann jetzt irgendwie den Zentralrechner, die ganzen Satellitensteuergeräte und egal wie die vernetzt sind, aber am Ende des Tages wird ein Antrieb angesteuert. Mhm. Und ob der Antrieb jetzt elektrisch ist oder ob das ein Verbrenner ist, das ist den Systemen ja völlig egal. Also Systeme muss ich sowieso können. Also in unserem Beruf sind heute Systeme Pflicht. Also ich brauche dafür gar keinen Schwerpunkt mehr. Und Hochvolt ist natürlich erstmal bei den Vertragsgebundenen. Es ist ja auch erst seit 15, 16 so, also seit 10 Jahren ungefähr, wird's ja erstmal mehr. Und wir haben in der freien Werkstatt, wir sprechen ja heute über freie Werkstätten, haben wir ja sowieso immer so einen Verzug drin. Die Leute kommen ja nicht sofort zu uns. Die bleiben ja erstmal in der Regel beim Vertragshändler, weil die meinen, die freie Werkstatt kann's nicht. Und ich kann auch den Kollegen, die da die Autos verkaufen, nicht verübeln, wenn die sagen, komm lieber zu uns, wir können es besser als die Freien. Ist ja klar, ich sage ja auch, ich kann es besser als die anderen. Also jeder muss sich ja irgendwie gut verkaufen, es ist ja so. Am Ende des Tages entscheidet der Kunde. Und deswegen haben wir immer so einen Verzug da drin. Und bei den langen Garantien, wo der Kunde ja gar nicht dahin gehen muss unbedingt, das ist ja gesetzlich geregelt, bleiben die Leute aber trotzdem da. Und wir kriegen die dann zeitverzögert. Und ich kriege so ein Auto dann, also jetzt sind so 8 Jahre um und jetzt kommen die ersten Massenprodukte, die suchen jetzt Werkstätten, die suchen jetzt freie Werkstätten, weil die nicht mehr bereit sind, hier 350 Euro Stundenverrechnungssatz zu bezahlen, die realistisch sind. Die habe ich schon gesehen. Also das ist vielleicht ein Grund. Ja.
Wie sieht es denn aus denn generell? Also erstmal die erste Frage, die ich hätte, Hochvolt fängt ab 60 Volt an, richtig? Das heißt, alles drunter darf ein normalsterblicher Mechatroniker anfassen. Und danach brauche ich Schulungen und Expertise. Wie sieht es generell aus, wenn so ein Auto auf die Hebebühne bei euch kommt? Weil wir sehen das immer bei so Terminen, wo dann so ein bisschen Hintergrund noch ist und so Tech-Themen, wo dann Absperrbänder sind. Dann gibt es so lustige Hütchen auf den Autos, die mit so Blitzen drauf. Und dann ist alles so ein bisschen fancy. Und ich frage mich immer so auch, ehrlich, ist das Ding ein Absperrband? Und warum ist es nicht um den Zahnriemen drumherum, der da offen läuft? Und warum ist kein Achtung über dem Ölfass oder in dem Spritfass oder keine Ahnung was, wenn die Leute dann mit der Kippe im Anschlag irgendwie in der Werkstatt sitzen und schrauben? Also
wünschst du dir mehr Regulierung, wirklich?
Nein, ich wünsche mir mehr Sachlichkeit bei der Geschichte und mehr Gleichberechtigung vielleicht. Also gar nicht Regulierung, sondern einfach nur auch das Verständnis, dass wenn da jedes Fahrzeug hat ein gewisses Gefahrenpotenzial, das es mitbringt und ob ich das jetzt wirklich kennzeichnen muss mit so einem Hütchen auf dem Autodach, weiß ich nicht. Das fühlt sich ein bisschen nach Playmobil-Spielerei an für mich.
Ja, ich glaube, dass das, was du meinst, ist so ein bisschen Selbstverständlichkeit dafür. Dass man sagt, das ist ja selbstverständlich, dass ich da nie dran packe. Ne? Das ist selbstverständlich, dass ich nicht mit der Kippe in den Ölraum gehe. Ganz klar. Genau. Das ist so das. Ja, aber da ist ja jetzt was Neues. Da kommt jetzt was Neues. Und wir sind jetzt in der Phase des Kochens. Wir müssen jetzt richtig heiß kochen. Und es, auch da müssen wir auch allen zugestehen, die dann Geschäft machen wollen. Natürlich wollen die Hersteller ihre Absperrketten verkaufen und ihre
Hütchen. Ich wollte gerade sagen, die Hütchenhersteller.
Ja, absolut. Ja, natürlich. Ich will das jetzt nicht schlecht reden. Wir brauchen die manchmal auch, die Dinger. Aber wenn ein Auto reinkommt mit Elektroantrieb und wir machen da Bremsklötze dran, da brauche ich jetzt nicht absperren und ein Hütchen drauf machen. Wenn ich, wir machen ja bei uns auch in der Werkstatt Reparatur am offenen Herzen. Wir bauen auch Batterien aus und machen die auf. Natürlich haben wir einen abgesperrten Bereich dafür, weil da ist ganz klar, da wo richtige Gefahr ausgeht, da muss auf jeden Fall gesichert werden, weil ich muss auch immer mit der Unbedachtheit oder der Unbeschwertheit von Leuten rechnen. Manchmal hast du auch Kunden, die laufen in der Werkstatt rum. Die muss ich ja teilweise auch vor sich selber schützen. Das ist so. In der Werkstatt sollte das selbstverständlich sein. Das sollte bei allen Dingen selbstverständlich sein. Wenn es denn so wäre, dann würde ja auch nie was passieren. Aber wir wissen ja alle, es passieren auch Unfälle, es passieren Dinge, die eigentlich gar nicht sein können, gar nicht sein dürfen. Und deswegen muss man oft auch Leute vor sich selber schützen. Und das ist wahrscheinlich die Idee der WG. Wir könnten auch dahergehen und könnten sagen, wir machen jetzt nicht ein Absperrband um das Fahrzeug, was wir da machen, sondern ich könnte auch direkt bei uns ans Hallentor dran schreiben, Achtung, ab hier nur noch Zutritt mit Lizenz oder beziehungsweise nur noch geschulte Mitarbeiter haben Zutritt, alle anderen haben keinen Zutritt, dann ist eben meine ganze Werkstatt Sicherheitsbereich. Das kann ich machen. Da müssen natürlich alle auch wissen, was sie tun. Ich muss meine Azubis, die neu anfangen, auch sofort so weit schulen. Das ist ja diese 1S-Schulung, damit die wissen, ah, da ist ein Elektroauto, woran erkenne ich das Elektroauto? Und wenn ich mir nicht sicher bin, dann muss ich eben einen Kollegen fragen. Darum geht's ja. Aber das habe ich bei allen Dingen so. Ich komme auch nicht zu euch ins Studio und packe erstmal mit dem Finger in eine Steckdose, weil ich wollte gucken, ob Strom drauf ist. Das macht man ja nicht. Aber da müssen wir erst noch hinkommen. Wir müssen noch dahin kommen, dass dieses Verständnis dafür da ist. Und am Ende des Tages ist bei so einem Elektroauto ja nur der Antrieb anders. 80% von dem Auto ist ja wie beim Verbrenner. Oder 70-80%, das ist jetzt, ich habe es mal aus dem Bauch geschätzt, aber die meisten Sachen sind ja ganz normales Auto. Fahrwerk, ich habe eine Bremse drin, die hat eine Rekuperation, aber am Ende des Tages ist eine ganz normale Bremse, wenn ich die repariere. Ich habe Karosseriearbeiten, ich habe Glas. Ich habe alle sehr viele Sachen, die bei dem Auto genauso sind wie bei jedem anderen Auto. Und wenn ich dann an den Antrieb drangehe, ja, dann muss da einer drangehen, dem ich es zutraue. Und ich bin ja auch Unternehmer. Als Unternehmer muss ich ja dann auch einschätzen, wer traue ich das diesem Monteur zu, dass er das so macht, dass er morgen noch wiederkommt und nicht im Krankenhaus liegt. Ich sage das immer so ein bisschen überspitzt. Aber genau dasselbe muss ich ja auch machen bei anderen Dingen. Ich muss ja auch, wenn ich den V8-Zahnriemen, den ich da gerade hatte, da muss ich ja auch überlegen, welchen Monteur stelle ich da dran, das zu machen, dass ich nicht anschließend einen riesen Schaden habe. Also entweder, dass er sich nicht selber verletzt oder dass auch nicht, dass nicht was kaputt geht. Ja. Also das muss ich ja trotzdem entscheiden. Also dieses, es muss jetzt überall ein Hütchen drauf. Wir arbeiten nicht bei jedem Auto unter Spannung. Es ist nicht so, dass von per se von dem Elektroauto aus die tierische Gefahr ausgeht, weil dann müsste ja jeder Endverbraucher auch eine Schulung kriegen.
Das wäre vielleicht aber auch gar nicht so schlecht.
Ja, aber auch beim Verbrenner wäre das nicht schlecht. Also das ist, glaube ich, insgesamt gar nicht schlecht, wenn man den Verbraucher ein bisschen besser abholen würde. Das ist ja auch aus meiner Sicht ein Problem, dass die Elektromobilität nicht so richtig anspringt, weil wir die Verbraucher zu wenig abholen. Und Bad News sind Good News. Dadurch, dass überall steht, oh, keine Reichweite und keine Ladeinfrastruktur und es wird ja überall schlecht geredet, weil die Leute wollen ja Schlechtes hören, ist ja klar. Ich kann da immer nur das genaue Gegenteil berichten und ich habe, das ist ja so ein bisschen meine Mission, wenn ich Leute höre. Also manchmal sprechen Leute schlecht über Elektromobilität, die noch nie ein, zwei Tage mit so einem Auto gefahren sind. Die haben nur gehört von jemandem.
Das ist ja
eigentlich schade. Ja.
Unser Auftrag auch ein bisschen hier so Aufklärungsarbeit zu betreiben. Vorteile, klar, die sind allgegenwärtig. Und auch wir wissen, negative Schlagzeilen, die klicken besser in aller Regel. Trotzdem bemühen wir uns um eine Positivkommunikation. Wenn du sagst, du musst einen Monteur aussuchen, dem du es zutraust, von deinen 17 Leuten, Wie viele sind denn da fit in E-Mobilität? Sind das alle oder ist es ein ausgewählter Teil davon?
Also wenn ich über 17 Leute spreche, dann meine ich den Gesamtbetrieb. Da sind natürlich auch Kaufleute mit dabei und Aushilfen und Azubis. Wir haben 5
Ja, und
Azubis.
Die können kein E-Auto oder was?
Genau. Die Kaufleute können das jetzt vielleicht nicht. Die können dann entsprechend fahren. Die wissen aber, wen sie ansprechen müssen. Ja, fahren immerhin. Sowieso. Ja,
klar.
Und die wissen, wen sie ansprechen müssen. Das ist so. Und die Azubis werden auch alle, jetzt haben ja gerade auch am 1.8. die neuen Azubis angefangen, die kriegen natürlich von uns eine Unterweisung, die ja auch sowieso jedes Jahr gemacht wird. Und dann kriegen die auch eine Unterweisung, wie die sich zu verhalten haben. Natürlich können die das noch nicht, ist ja klar. Die müssen ja erstmal ein bisschen was lernen. Und ja, die Monteure sind bei mir alle geschult, Minimum 2S. Also ich habe einen Monteur, der 2S ist und alle anderen sind 3S geschult. Und wir sind 3 Meister, auch alle 3S geschult. Das ist, also weil wir auch extrem viel machen. Wir machen echt viel Elektromobilität bei uns. Es geht schon so weit, dass mich Leute ansprechen, macht ihr auch Verbrenner? Als der Erste mich angesprochen hat, habe ich richtig zusammengezuckt. Da habe ich gedacht, ja, natürlich, Verbrenner ist unser Hauptgeschäft. Weil es sind jetzt für die freie Werkstatt noch nicht so viele Elektroautos da, dass ich sagen kann, ich brauche keine Verbrenner mehr. Und wir wollen ja auch das ganze Portfolio abbilden. Die, wie gesagt, 20% sind da anders. Das ist der Unterschied. Die uns aber auch nicht unbedingt immer leichter machen. Ich will nicht damit sagen, das ist alles ganz einfach. Also es gibt schon auch Hindernisse.
Ja, sicher, du hast ja auch Umstellungen, die du, sag ich mal, in der Werkstatt machen musst. Also würde ich jetzt mal als unbedarfter Werkstattlaie sagen, du brauchst zum Beispiel andere Hebebühnen, oder? Mit mehr Traglast, weil so wenn ich jetzt so ein RSQ irgendwas, Audi Trumm oder was weiß ich was, Riesen-Elektro-SUV. Ja, also ich sag mal, bei meinem Schwiegervater in der Werkstatt, die Hebebühne wird das nicht mehr schaffen. So, was kostet das ein Betrieb eigentlich, wenn man sich auf Elektromobilität einlässt, so ein Werkstattbetrieb? Kann man das beziffern?
Ja. Also man kann jetzt nicht sagen, 10, 20, 30, 50.000 Euro, das kann man jetzt gar nicht so sagen. Wir sind ja frei. Und wir haben ja auch viele Vorteile in der freien Werkstatt. Bei den, da kann man mal so ein bisschen vergleichen. Also die gebundenen, die herstellergebundenen Kollegen, die kriegen eine Liste, wo drin steht, hier, dieses Zeug musst du alles haben und erst dann darfst du da dran gehen. Die müssen viel Geld investieren. Die kriegen aber dann auch, wenn ein neues Automodell rauskommt, dann kommt der LKW, liefert den schon 3 Monate, bevor das rauskommt, irgendwie eine Palette mit Spezialwerkzeug, wo die gar nicht wissen, ob sie es jemals brauchen werden. Aber abgebucht ist schon, bevor das Auto da ist. Das habe ich ja nicht. Ich kann mich ja dann entscheiden, etwas zu kaufen, wenn ich meine, es zu brauchen. Das ist mein großer Vorteil als freie Werkstatt. Mit den Hebebühnen, da hast du recht. Auch da habe ich ja wirklich Jahrzehnte Erfahrung. Die Autos werden immer schwerer. Als ich angefangen habe, da gab es noch den Golf 1. Der hat 800 Kilo gewogen.
Den hast du selber hochgehoben, oder?
Den kannst du quasi, das war tatsächlich, war das so. Wenn man den Wagenheber nicht richtig drunter gekriegt hat, dann hast du dich an den Kotflügel gestellt rückwärts und hast den angehoben. Das war so. Da geht's ja heute gar nicht mehr denkbar. So Hebebühnen sind auch Verschleißteile. Die werden sowieso regelmäßig ausgetauscht und du kriegst gar keine Hebebühnen mehr. Also früher gab es 1,5 Tonnen Hebebühnen und 1,8 Tonnen. Dann gab es 2,2 Tonnen, 2,5, 2,8 ist heute Standard. Also eine Hebebühne unter 3 Tonnen würde ich sowieso nicht mehr kaufen. Also wenn ausgetauscht wird, wird auch was Größeres gekauft oder was mehr heben kann. Und wir haben jetzt zum Beispiel 3 Hebebühnen, die über 6 Tonnen heben können. Weil wir aber auch Transporter machen, kleine Transporter machen. Und dann brauchst du das. Und ja, die sind schwerer geworden. Selbst die Führerscheinklassen werden ja angepasst jetzt.
Ja klar, für die Street-Scooter und sowas. Wir sind jetzt hier, wie dein Werkstattalltag ist. Aber am Ende wird mich auch interessieren, bei der ganzen Elektromobilitätsgeschichte, ich hatte es ja eingangs schon gesagt, heißt es oft, dass wir keine Reparaturen mehr haben können, sondern ohnehin nur noch Austausch, weil alles jetzt so komplex ist. Du hast schon deine Anekdote Richtung Einspritzer vorhin zum Besten gegeben. Wie ist denn das bei der Elektromobilität? Ist es so, dass wir nur noch fertige Standardbauteile, weil alles so stark vernetzt, digitalisiert, ge-IT'd wurde? Oder wie schaut das da bei euch gerade aus im Alltag?
Da fällt mir ja direkt die Gegenfrage ein. Wie ist es denn beim Verbrenner? Was wird denn da noch repariert?
Da würde ich mir auch, sagen wir so, da würde ich mir auch wünschen, dass mehr repariert würde.
Ja, da musst du in die freie Werkstatt, die reparieren
mehr Drehbänke.
Genau, und deswegen. Und da wird es ja zum Teil auch noch gemacht. Da wird auch zum Teil noch irgendwie, nicht despektierlich gemeint, aber da wird irgendwie gebastelt, dass es wieder tut. Beim Vertragssender vielleicht seltener, weil er vielleicht auch nicht darf oder soll. Aber geht das bei der Elektromobilität auch noch, dass man so das klassische Reparieren, das wir in den Kinderbüchern sehen, was die Werkstatt tut? Da heißt ja nicht, wird ausgetauscht, sondern repariert.
Also aus meiner Sicht geht es sogar noch besser als beim Verbrenner. Ich habe da viel mehr Möglichkeiten. Ich hab tatsächlich viel mehr Möglichkeiten. Es ist natürlich etwas anderes, an Bauteilen zu reparieren, die elektrisch sind. Ich muss mich anders da dran begeben. Ich muss mit einer anderen Denke dran gehen. Also ich sehe vielleicht nicht mehr direkt den Verschleiß. Aber eine kalte Lötstelle, die kann ich auch als gelernter Mechaniker erkennen. Also die kann ich auch nachlöten. Also manchmal hast du ganz einfache Sachen. Du hast Kabelbrüche. Die kannst du natürlich reparieren. Also ich sehe bei uns jetzt bei den Autos, wir sind jetzt ziemlich früh dabei und die Hersteller, die geben gar keine Reparaturwege vor. Die geben oft gar, die sagen oft, nee, muss ausgetauscht werden. Und dann guckst du dir das Teil an, du hast dann so ein 6.000, 7.000, 8.000 Euro Teil vor dir liegen und denkst, der kann doch nicht sein. Warum soll ich jetzt hier so ein komplexes Teil austauschen? Guckst dir das genauer an und stellst fest, ja, da ist ja nur ein Stecker oxidiert, irgendwo da drin. Ja, dann machst du den Stecker neu und funktioniert wieder. Aber dafür gibt es keinen Reparaturweg. Der Hersteller sieht dafür keinen Reparaturweg vor. Also wir müssen da wieder zurück, back to the roots, und das freut mich ganz besonders als Handwerksmeister. Da muss ich dann wirklich dahergehen und muss überlegen, wie funktioniert das denn eigentlich? Ich brauche auch Wissen. Ich muss schon wissen, wie funktioniert das Teil, was da vor mir liegt, und wo könnte denn der Fehler sein? Also ich komme da wieder so richtig ans Reparieren, wo ich ja eigentlich schon bei vielen Dingen von ab war. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, dass wir Lichtmaschinen repariert haben. Das machst du heute nicht mehr, weil die nichts mehr kosten. Also
genau, das wäre nämlich der Punkt, dass wir
man könnte das reparieren, ist aber nicht zu bezahlen.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Ich meine, man macht es ja nicht, weil es niemand mehr kann, was man ja auch häufig, dass irgendwie das Handwerk
aber es an sich unwirtschaftlich kaputt geht, im Zweifel
aber auch. Es ist halt nicht bezahlbar. Aber das ist nämlich genau der Punkt, weil du die Lichtmaschine ansprichst. Die Lichtmaschine ist ja, wie wir ja schon im Podcast häufiger gesprochen haben, eine E-Maschine und kein E-Motor, sondern weil sie dann im Generatormodus läuft. Theoretisch könnten, glaube ich, die meisten Lichtmaschinen auch aktiv laufen. Zumindest einige davon. Also im Motorbetrieb. Aber die Lichtmaschine ist nichts anderes als eine E-Maschine und damit ist vergleichbar mit einem Elektromotor, Traktionsmotor, der das Auto antreibt. Diese Antriebe im Auto sind ja vergleichsweise teuer. Lichtmaschinen sind günstig, hast du gesagt. Ja. Aber lohnt sich das dann da, eine E-Maschine beispielsweise zu reparieren? Oder macht ihr das? Kann man das tun?
Da habe ich ein richtig klasse Beispiel. Renault Zoe. Renault Zoe habe ich jetzt schon mehrere E-Maschinen repariert. Das sind diese Dinger, die nie kaputt gehen.
Ja, genau, weil die Elektromotoren sind.
Die sind unkaputtbar, die Elektromotoren, die werden alle Arbeitsplätze zerstören, die Werkstätten werden nichts mehr zu tun haben. Und in der Industrie sowieso. Und ich meine, wir haben ja auch weniger Menschen, ne? Deswegen ist vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn wir weniger Arbeit haben, also wenn es sich irgendwie angleicht. Die Kunden kommen dann zu uns und haben Geräusche beim Fahren. Und wenn du die erste Probefahrt machst mit so einem Auto, dann denkst du, boah, was ein fetter Getriebeschaden. Also da ist gar kein Öl im Getriebe. Also so ist das. Das ist so die erste Berührung mit so einem Auto. Und dann, wir hatten auch ein Smart schon mal, auch mit so einem Schaden, wo wir dann gedacht haben, boah, gibt's doch gar nicht. Hatten schon das Getriebe bestellt, lag schon in der Werkstatt. Dann haben wir nochmal nachgeguckt und nochmal genau gehört und haben festgestellt, nee, die Geräusche kommen aus dem Motor. Und bei Renault, um bei dem Renault Zoe Beispiel zu bleiben, da ist es so, dass Renault sagt, gib nur einen Motor. Also mein erster Blick ist immer, wenn ich ein Elektroauto bekomme oder überhaupt, wenn ich irgendein Auto bekomme, das ich reparieren soll und ich habe festgestellt, welches Bauteil kaputt ist, dann gucke ich immer in den Ersatzteilkatalog, in den Herstellerersatzteilkatalog. Und wenn da Einzelteile drin sind, dann gibt es in der Regel auch vom Hersteller einen Prozess, diese Teile zu tauschen. Prozess gleich Reparaturanleitung. So. Klar. Und da gibt es bei Renault nicht. Da gibt es nur einen Motor. So, okay. Und der Motor kostet irgendwie 4,5. Ich weiß gar nicht, kann auch sein, dass er plus, minus irgendwie, keine Ahnung. Dann kommt so ein Kunde zu uns und der Motor ist kaputt und gibt uns dann, wir sprechen mit ihm, gibt uns dann auch die Freigabe, den Motor dann zu tauschen. Ist der Motor aber teilweise gar nicht lieferbar. Dann hast du schon den Kunden, der Kunde hat schon drei Tage hin und her überlegt, wie viel Geld stecke ich noch in mein Auto rein, ist ja schon ein paar Tage alt, hat dann die Reparatur in Anführungsstrichen, sprich den Austausch des Motors, freigegeben. Ja, und dann haben wir mit ihm gesprochen und haben gesagt, ja, wir können da mal probieren, den zu zerlegen. Wir können ja mal gucken, was da so drin ist. Weil ist ja geschraubt. Und nicht umsonst heißen die Monteure bei uns ja umgangssprachlich auch Schrauber. Und dann schraube ich natürlich alles auseinander. Ne? Wenn ich so einen Motor auf dem Tisch habe, wird alles auseinandergeschraubt und dann wird da reingeguckt. Und dann haben wir festgestellt, ja, es sind zwei Lager drin. Zwei relativ normale Kugellager. Und die haben Geräusche gemacht. Die waren kaputt. Und die Ursache soll wohl sein, dass da auch Strom drüber fließt und dann gibt es so eine Pitting-Bildung an den Kugeln, so eine kleine, so kleine Narben dran und die machen dann irgendwann Geräusche, die hören sich an wie Straßenbahn. Und es gibt geänderte Lager, wo das nicht mehr passieren soll.
Aha.
Dann haben wir auf das Lager drauf geguckt, bei den Lagern steht ja an der Seite immer ein Hersteller drauf und eine Nummer drauf. Ja. Und wenn man ein bisschen recherchiert, dann, ich bin dann zum Lagerverkäufer, also wir haben hier bei uns so ein da kannst du so Industrielager kaufen, dann habe ich die angefragt. Und dann kam die Rückfrage, ist das Automotive? Ich sage, ja, ist Automotive. Und dann sagt er, ja, dann darf ich sie dir nicht verkaufen. Weil die sperrt sind. Ist das super? Ja, ist das super. Warte, ich rufe in einer Stunde nochmal an und sage, ich brauche die für einen Rasenmäher. Also, der hat sie mir nicht verkauft. Die waren schwer zu kriegen. Also, Teile zu bekommen ist dann auch schwierig. Man muss dann auch echt recherchieren. Ich habe die dann von einem anderen Lieferanten bekommen. Wir haben die eingebaut. Und haben dann für einen Bruchteil der Reparatur, also 60-70% günstiger, haben wir dann da den Motor repariert. Also wir waren schneller, weil wir reparieren konnten und nicht auf ein Teil warten mussten, was im Rückstand war. Und die Reparatur war genauso gut und der Kunde war glücklich. Und ja, nebenbei, was noch dazu kommt bei diesen Motoren, bei den Zoe-Motoren, ist, dass die tatsächlich auch bei 140, 150, 160.000 teilweise Isolationsfehler anzeigen. Die daher kommen, dass da Schleifkohlen drin sind in dem Motor. Ist ja ein ganz normaler Motor. Da sind Schleifkohlen drin, da ist ein Kupferabring drin. Und natürlich habe ich dann ganz feinen Staub, der sich im Motor verteilt. Und die Sicherheitselektronik sagt dann irgendwann, im Motor ist ein Isolationsfehler. Und Isolationsfehler ist eigentlich immer der Tod. Dann muss das Ding wirklich ausgetauscht werden. Also wenn da jetzt an der Spule irgendwas durch ist, wenn das nicht mehr funktioniert, da kann ich dann auch nicht mehr reparieren. In dem Fall ist es aber wirklich, man könnte dann dahergehen und einfach mal auspusten.
Ich würde sagen, feucht durchwischen. Einmal auspusten.
Feucht durchwischen, genau. Auspusten ist ja auch immer so eine Sache. Da muss man natürlich auch die Arbeitsschutzmaske aufsetzen, ja. Feinstaub. Also wir sprechen ja alle über solche Dinge. Natürlich muss ich da auch an meine eigene Sicherheit denken. Ja, aber das ist so eine Sache, die man dann mitmacht. Man macht so einen Motor dann sofort sauber, wenn man den auseinandergebaut hat. Und man macht dann auch sofort die Kohlen mit. Dann ist der quasi erstmal wieder gut. Was soll sonst dran kaputt gehen? Fährt.
Yeah. Welcher Motor ist es denn, bei denen der macht? Ich meine, die Zoe hat ja eine Vielzahl an Motoren. Es gibt die Conti-Motoren, es gibt die Renault-Motoren. Was ist das da? Ist das bei allen gleich? Habt ihr da schon Erfahrung?
Also meines Wissens gibt es zwei verschiedene Motoren, aber in beiden Motoren sind die gleichen Lager. Also insofern ist es egal, welches da kommt. Beim Bestellen des Motors müsste man dann darauf achten, kommt der richtige Motor? Da geht es dann wahrscheinlich um Abmessungen und Befestigungen. Aber wenn man die repariert, es gibt nur zwei Lager.
Okay.
Die gibt's mittlerweile Renault auch zu kaufen, sind freigegeben.
Ja,
okay. Also die gibt's mittlerweile.
Okay. Aber ich meine, das ist ja ein Ding. Ich mein, nicht nur in Sachen Schnelligkeit, Preis, ist es ja auch einfach viel nachhaltiger. Am Ende sitzen da ja in diesen Motoren diese vielbeschworenen Magnetbauteile.
Wobei da nicht, glaube ich, oder? Das ist eine fremderregte Maschine.
Bei der Zoe? Das weiß ich
nicht. Doch, ist fremderregt. Ja.
Fremderregt. Ja, ne? Ja, okay.
Ja.
Dann da nicht, aber nichtsdestotrotz sind das ist ja am Ende ein komplexes Bauteil, das aufwendig in der Fertigung ist, in gewisser Weise. Und wenn du nur Lager tauschen musst, also in Anführungszeichen eine einfache, ein Lager ist ja ein Verschleißteil in gewisser Weise,
ja.
Ist ja super, auch in Sachen Nachhaltigkeit allgemein, wenn du das gehst.
Was ein nicht, bisschen die Idee der E-Mobilität auch ist, so, ne?
So, wenn du das nicht da irgendwie dann aufs Kreuz legst.
Nicht nur der E-Mobilität, Nachhaltigkeit ist ja auch Handwerk pur. Also alles, was ich reparieren kann, ist in jedem Fall nachhaltig. Und das ist
definitiv.
Ja auch, das ist immer der Werbeblock fürs Handwerk, ne? Also lasst reparieren. Natürlich gibt es Handwerker, die nur noch austauschen können, die gibt es auch. Aber im Prinzip müsste jeder Handwerker solche Reparaturen durchführen können. Ich muss es nur wollen. Ich muss Spaß dran haben, ich muss Bock drauf haben. Wie überall.
Ist die, Ja. Ist die Zoe dann ein Einzelbeispiel oder ist es durch die Bank bei allen Fahrzeugen? Also jetzt, mittlerweile, du sagst, jetzt kommen 8, 9 Jahre alte Autos, heißt, das müsste dann auch langsam so E-Gölfe bei euch aufschlagen. VW Ups wahrscheinlich dann auch demnächst.
Ja.
Die ganzen Leafs müssten dann da sein bei euch.
Hyundai Ioniq, erste Generation.
Ja, sowas. Stimmt, genau. Das Windknife, der alte, gute Ioniq. Ja, aber solche Autos, gibt es da auch solche Themen?
Also
wie gesagt, da können wir gut reparieren.
Für den E-Golf gibt es auch eine Reparaturmöglichkeit für Lager. Wir haben jetzt noch keinen gehabt, wo wir es gemacht haben. Also ich warte noch auf den ersten, der kommt, dann machen wir es. Also wenn jemand zuhört, der kaputte Lager hat am E-Golf, wir sind bereit. der Antrieb von der Zoe ist auch in den alten Smarts drin. Das könnten wir dann auch machen, das geht auch. Die Autos kommen so langsam, aber ich muss natürlich auch als freie Werkstatt immer noch mit dem Vorurteil kämpfen. Die freie Werkstatt kann es nicht. Mhm. Und ich bin so ein bisschen darauf angewiesen, dass die Ersten uns finden und dann anschließend drüber sprechen. Das ist so, weil ich sag mal so, in der Branche bin ich jetzt vielleicht schon ein bisschen bekannter. Da hört man schon mal, in Bochum, da ist eine Werkstatt, die machen das. Da gibt ja nicht nur die Kollegen aus Zagreb und aus Berlin, sondern wir machen auch viele Dinge, ja, die andere nicht machen. Und das weiß aber der Endkunde nicht. Wir stehen ja nicht jeden Tag in der Tageszeitung hier. Guck mal, die können Sachen machen, die andere nicht können. Das ist jetzt branchenintern. Und das muss ich rumsprechen. Das läuft dann über viel über Mundpropaganda. Auf einmal steht unser Name im Zoe-Forum drin und dann finden uns andere. Und wir haben teilweise Reparaturen oder da kommen teilweise Fahrzeuge 300-400 Kilometer zu uns hin. Und da frage ich mich ganz ehrlich, wieso ist da keiner in der Nähe, der das macht? Also wir haben es ja jetzt auch nicht, das ist ja jetzt kein Hexenwerk. Das ist nicht irgendwie, das ist jetzt nicht was besonders Schwieriges. Man muss nur wollen.
Werbung.
Wusstet ihr? Der Move-Podcast ist längst nicht das einzige Format von uns, bei dem ihr erfahrt, was die Macher und Vordenker der Auto-, Mobilitäts- und Tech-Branche so umtreibt und welche Themen sie für die Zukunft setzen wollen. Das gibt's für euch auch beim Auto-, Motor- und Sportkongress, der dieses Jahr im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart stattfindet. Am 13. und 14. Oktober erwarten euch dort unter anderem spannende Speaker und Panel-Teilnehmer wie den Mercedes-Entwicklungschef Markus Schäfer, der CEO von Bosch Stefan Hartung ist da oder Imelda Labbé, die ehemalige Marketingchefin von Volkswagen und heutige VDIK-Präsidentin. Außerdem haben sich beispielsweise Jens Michael Peters von E.ON angekündigt, der CEO von Bentley, Frank-Steffen Walliser und noch viele, viele mehr. Und wir sind natürlich auch mit dabei, weil wir werden dort wieder einige Podcasts für euch aufnehmen. Alle Infos zum Event findet ihr in den Shownotes und auf ams-kongress.de. Und ich hoffe, wir sehen uns da. Und jetzt geht's weiter mit dem aktuellen Gast. Weil du es gerade angesprochen hast, die Kollegen aus Berlin beispielsweise, hatten wir ja auch schon hier im Podcast, da hatten wir Otto Behrendt da, kann ich euch auch gerne reinverlinken. Der hat damals gesagt, dass, und das ist ja das große Vorteil, dass die Batterien vor allem beim Elektroauto das große Reparaturthema sind. Ich meine, wenn ich es richtig im Kopf hatte, sagte er, die DC-Wandler sind, glaube ich, das Hauptding und die Onboard-Charger seien so die Hauptproblemfelder. Also diese Leistungselektronik, diese Elektronikkomponenten im Auto. Ist es bei euch auch so? Und wenn ja, frage ich mich da, warum? Weil das ist doch wirklich überall drin, solche Wandler. Also jeder hat irgendwie ein Netzteil, das irgendwie irgendwas macht. Also diese Wandlertechnik ist ja super, super common eigentlich.
Das ist auch. Bevor ich da jetzt drauf komme, also die häufigsten Schäden, die wir haben, sind tatsächlich kaputte Kabel. Weil der Marder reingebissen hat. Zum Beispiel. Also sowas dann, kommt vor, dass orangene Kabel getauscht werden müssen. Da hat ein Marder reingebissen und dann kommt ein Isolationsfehler.
Keine Hochvoltschulung gemacht.
Der hat die nicht gemacht, aber dem passiert ja auch nichts, weil der ja der Stromkreis nicht schließt. Der ist ja nur an einer Seite dran. Ne? Das ist das ist so ähnlich wie Kabel abschneiden an der Ladesäule. Da passiert ja auch erstmal nichts. Sollen wir vielleicht gar nicht drüber sprechen.
Viel Hass.
Piep.
Ja, ist ganz schrecklich. Also ist unglaublich, ja. Also, um jetzt wieder auf die Elektronikbauteile zurückzukommen. Ja, die sind auch kaputt. Da haben wir das Problem, dass wir natürlich schlecht diagnostizieren können. Du kannst mit so ein bisschen allgemeinen Physik kannst du natürlich dahergehen und versuchen, einen Fehler einzukreisen. Aber viele Dinge sind ja auch Software gesteuert. Und das hatten wir beim Verbrenner auch. Manche Sachen, da wird eine neue Software aufgespielt und auf einmal funktioniert's. Und bei so einer Leistungselektronik, wenn da wirklich was durchbrennt, dann ist das einfach zu schwach ausgelegt. Das habe ich auch schon gesehen. Ich habe schon verschmorte Relais gesehen, ich habe durchgebrannte Transistoren gesehen oder auch angeschmörgelte Sicherungskontakte, wo ich auch gedacht habe, ja, aber da ist er entweder nicht richtig kontaktiert worden, weil ja auch hohe Ströme fließen. Da muss sauber gearbeitet werden. Ich meine, die Industrie ist ja immer so ein bisschen zwischen Qualität und Preis. Die ist ja getrieben. Die müssen ja jetzt gucken. Mhm. Es soll ja auch am besten nichts kosten. Man muss es teuer verkaufen können, wie günstig einkaufen, ist natürlich ideal. Mhm. Ja, muss aber auch halten. Und ich glaube, weil das doch tatsächlich noch in diesen Bereichen, also in diesen hohen Strombereichen am Fahrzeug, das ist vielleicht doch was Neues. Mit so einem Auto mit 300 kW lade, da fließen ja schon ein paar Ströme. Und wenn der da eine Stunde dranhängt, dann wird die Elektronik schon ganz schön belastet. Die wird ja auch warm. Und die muss entsprechend ausgelegt sein, immer für die halbe Stunde, wo die da belastet wird. Und vielleicht machen die Hersteller da auch einen Kompromiss, ich weiß es nicht. Vielleicht denken die, die meisten werden in der Range bleiben und die ein, zwei, die das Ding mehr beanspruchen, weiß ich nicht, ob das so ist, weiß ich nicht. Also ich könnte mir vorstellen, da gehen die Toleranzen eher nach unten als nach oben.
Okay. Ja, ich frage auch vor dem Hintergrund, ob das nicht Bauteile sind, wenn man die so häufig tauschen muss und instand setzen muss, häufig, also regelmäßig, oder dass es einfach regelmäßig vorkommt bei unterschiedlichen Leuten, ob sich dann da vielleicht auch so eine Szene etabliert, weil es dann doch vielleicht ein Transistor ist, wie du sagst, oder irgendwie ein Relais oder keine Ahnung was, irgendein Schütz, der halt durch ist, dass sich da auch so eine Szene entwickelt, die das Zeug refurbished am Ende. Ich habe da vielleicht auch aus persönlichem Betreffen gerade, weil der Turbolader von unserem T5 sich nicht mehr so richtig, also von dem Wohnmobil, sich nicht mehr so richtig gut stellt mit mir. Da gibt es ja auch eine riesige Szene, die dann einfach die Turbolader revidiert und dann als gebraucht neu wieder einbringt. Und das wäre ja auch so ein klassisches, cooles Handwerk, wo du danach justieren kannst. Wird es das geben in deinen Augen oder repariert ihr die Dinger dann vielleicht sogar selber aktuell?
Das ist echt ein klasse Vergleich, weil ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, da gab es noch keine Turbolader. Und dann kam irgendwann ein Turbolader raus, also die waren lange vor euch, ne? Also in einer grauen Zeit, lange vor uns. Also dann kamen langsam Turbolader raus, hier Golf GTD Turbolader, und dann sind die Dinger reihenweise kaputt gegangen und es gab nur neue. Bis irgendwann mal einer auf die Idee kam und hat gesagt, da könnte ja ein Business Case sein. Da kann ich ja Geld verdienen. Und dann ist der dahergegangen und hat gesagt, ich kaufe die ganzen alten Dinger auf, guck mir an, was ist da drin kaputt und repariere die. Und ich glaube, wir sind jetzt noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Der Druck ist noch nicht groß genug. Es sind schon viele von diesen Sachen kaputt, aber die Firmen, also klassischerweise werden es ja wahrscheinlich die Firmen sein, die uns jetzt die Steuergeräte reparieren, die werden vielleicht auch diese Elektronik machen.
Genau.
Da würde ich es jetzt zuerst verorten. Also von denen würde ich es erwarten. Die frage ich dann als erstes. Ich stoße da aber auch immer noch auf Ablehnung. Meine Idee war, wenn ich so einen anspreche, der solche Dinger repariert, der müsste ja wenigstens zu mir sagen, schick mal her, ich guck's mir mal an.
Genau. Und sag, was ist kaputt?
Das ist noch nicht. Da warte ich drauf. Ich warte drauf. Also ich habe hier Zeug rumliegen, wo ich sagen würde, das ist was, das haben wir schon ein, zwei Mal gehabt. Das könnt ihr reparieren oder auch von mir aus auch nur überprüfen. Wenn ich so ein Bauteil habe, was ich dann mit meinen Mitteln eingekreist habe, wo ich sage, das könnte es sein. Ich will es aber nicht für 2000 Euro ausprobieren. Hinterher war es das doch nicht. Also, dass ich so ein Bauteil wegschicken kann und einer qualifiziert es mir und sagt zu mir, nee, daran liegt's nicht. Das wäre ja schon klasse. Oder er sagt, daran liegt's, wir können dir hier einen Transistor reinlöten. Oder schmeißt das Ding weg, ist kaputt, ist alles durchgebrannt. Also ist ja egal, aber dass ich eine verlässliche Aussage bekomme. Das wäre schon mal klasse. Also da sind wir ganz, ganz, ganz am Anfang. Der ein oder andere hat da vielleicht, oder ich weiß, es gibt Ladegeräte, die teilweise repariert werden, aber das sind dann auch sehr spezielle Dinger. Mhm. Ladegeräte sind ganz oft auch viel zu schwach ausgelegt. Die sind dann, also wenn ich ein Ich sag mal so als Beispiel, wenn ich 10 Ampere Strom fließen habe und da ist ein Bauteil drin, was für eine 10 Ampere Last ausgelegt ist, dann brauche ich mir, und es ist kein Puffer drin, dann brauche ich mir nicht lange ausrechnen, irgendwann wird es kaputt sein.
Ja, das auf Dauerlast. Ist genau das, was wir gehört haben, nicht?
Ja, genau.
Das ist exakt das, ja. Aber sag mal, Michael, ein Schreckgespenst, das schwebt immer durch die Foren, durch die Kommentarspalten, die Batterie. die geht auf jeden Fall kaputt. Wenn die Batterie kaputt geht, das teuerste Bauteil, dann hast du einen Schaden von 20.000 Euro. Jetzt mal im Ernst. Wie oft geht denn so eine Hochvoltbatterie wirklich kaputt und wie oft ist es der Fall, dass du das komplette Ding tauschen müsstest oder musst? Weil im Zweifel, die sind ja modular aufgebaut, könnte man das ja auch kleinteiliger lösen oder liege ich da falsch?
Da bist du 100% richtig, genau. Also da werde ich oft gefragt. Aber wenn die Batterie dann kaputt ist und kostet dann 20.000 oder 30.000 Euro, gibt es ja auch noch teurere. Und dann sage ich immer, ja, aber wenn ein Verbrennermotor kaputt geht, wie schnell bist du bei 20.000 oder 30.000 Euro, wenn der komplette Motor kaputt geht?
Ist da ja war so. Ich schon vor kurzem.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Du solltest
ja, danke. Spielen.
Ja. Also, es geht ja nie das ganze Ding kaputt. Dann, das wäre ja so wie, mein Auto ist kaputt, ich brauche ein neues. Also, genau. Ist ja genau
dieses
der gleiche.
Spiel hat Patrick gespielt.
Ja, manchmal funktioniert es ja sogar. Manchmal funktioniert es. Also für ihr Auto gibt es leider nur ein Austauschauto. Wir können nichts reparieren. So, ja. Das ist ja dann schön. Also man kann natürlich kann man die Batterie ausbauen. Und wenn wir solche Sachen haben, auch das haben wir schon gehabt, dass Kunden zu uns hinkommen, haben Reichweitenverluste, auch mit älteren Fahrzeugen dann. Und ich habe immer, mein Paradebeispiel ist immer so ein Citroën C Zero, den wir hatten, der war baugleich mit dem Peugeot Ioniq und
iMIF,
genau, Mitsubishi, ja. Die waren ja baugleich, das waren also diese Elefantenpantoffeln da, diese kleinen Dinger. Und ja. Die Autos wurden ja auch verkauft 2014, 15 um den Dreh rum. Und das waren ja alles Autos, also die Leute, die dieses Auto gekauft haben, die wussten, ich krieg keine Förderung. Die wussten, ich kaufe ein Auto, das hat 100 Kilometer Reichweite oder 120 vielleicht, wenn es gut ist.
Wenn's gut
die wussten,
läuft.
Worauf sie sich einlassen. Also das waren echt Leute, die gesagt haben, ich mache das jetzt hier, weil ich an Nachhaltigkeit glaube. Weil
das
ich glaube, ich tue
Commitment.
Hier was für die Umwelt. Ja, genau. Ja. Also das war so. Die haben sich dann eine 220-Volt-Steckdose in die Garage legen lassen, weil irgendwie kann man die teilweise auch nur mit 220 Volt, also sehr langsam und schon laden, also so, dass alles gut ist. Und wenn solche Autos nach 8,5 Jahren Reichweitenverluste haben und dann gibt's im Ersatzteilkatalog wirklich nur ein Stück Batterie für 20.000 Euro und das Auto hat vor 8 Jahren nur 18 gekostet, dann stehen die Kunden vor mir und sagen, wo ist denn da die Nachhaltigkeit? Ich habe doch genau bei diesem Hersteller dieses Auto gekauft, weil ich nachhaltig sein will. Und dann muss doch auch zu einer Nachhaltigkeit auch eine Reparatur gehören. Und da gebe ich dem Kunden 100% recht. Und dann haben wir so ein Auto abgeholt. Also das war natürlich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Das Auto sah aus wie neu, hatte 30.000 gelaufen. Garagenauto, wirklich wenig. Ich meine, mit 100 Kilometer, dann bist du ja ständig an der Steckdose gefühlt. Ist ja heute gar keinem mehr zuzumuten, so lange zu laden. Also laden darf nicht dauern. Ja, und dann haben wir das Ding auseinandergebaut, haben reingeguckt und haben festgestellt, da sind 88 fette prismatische Zellen drin und eine Zelle war kaputt. Und diese eine Zelle hat die ganze Batterie runtergezogen und dann sagt das Batteriesteuergerät, nee, ich habe keine Leistung mehr, die Batterie hat keine Leistung mehr. Und wir haben dann am Ende des Tages diese eine Zelle ausgetauscht und ich weiß, jetzt kommt der Aufschrei, boah, du kannst ja nicht in ein 8 Jahre altes Auto, was schon ein paar Ladezyklen hat, kannst du ja nicht eine neue Zelle reinmachen. Nee, haben wir auch nicht. Weil es gibt gar keine neuen Zellen. Gibt keine Ersatzteile. Also musste ich mich sowieso auf dem Gebrauchtmarkt irgendwo bedienen. Hab dann mit viel, viel Recherche, auch die Reparatur hat 3,5 Monate gedauert, habe ich dann eine gebrauchte Zelle bekommen aus dem Ausland, die eine ähnliche Alterungskurve hatte, die ich dann dazu bauen konnte. Und seitdem fährt das Auto, fährt schon ein Jahr.
Wahnsinn.
Wieder. Also der Kunde ist super. Der Kunde stand vor mir und sagte, das ist hier wie eine Wiedergeburt. Ich hatte die Kiste schon abgeschrieben.
Ist so ein forensischer Ermittler beim Bundeskriminalamt.
Ja.
Wahnsinn.
Ja, ich sag mal, naja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das ist eigentlich das, was ich mal gelernt habe. Reparieren. Reparieren. Den Fehler einkreisen, die Ursache finden und einen Ersatzteil beschaffen. Oder im Zweifel muss ich auch Sachen selber bauen. Gibt's auch. Wir haben auch schon mit einem 3D-Drucker eine Halterung mal selber gebaut, die es nicht mehr gibt. Also solche Sachen machen wir auch. Man muss da echt innovativ sein. Wenn ich sage, damit ich auch so ein bisschen aus der Masse der Werkstätten hervorspringe, ich will ja jetzt auch nicht die Masse sein. Autos reparieren kann jeder, aber wir wollen ja auch ein bisschen besser sein vielleicht. Wir wollen auch, dass die Kunden gut über uns sprechen und dass die sagen, da kannst du hingehen. Die denken sich was aus oder die denken für den Kunden in Richtung Nachhaltigkeit. Und das sind so Sachen, die machen wir dann. Und wenn, vor allem, wenn ich, das habe ich überhaupt nicht verstanden, die ganze Batterie, weil du ja gefragt hast, mit Batterie muss die immer komplett neu. Bei dem Citroën zum Beispiel, da ist alles geschraubt. Da ist alles geschraubt an dem Ding. Du machst das auf und das ist wie ein Baukasten. Du kannst alles auseinanderschrauben. Und warum gibt es denn keine Einzelteile? Vielleicht glauben die Hersteller nicht mehr an die Technik. Natürlich ist die 8 Jahre alte Technik nicht mehr mit der Technik von heute zu vergleichen. Das hat sich ja massiv weiterentwickelt. Mhm. Aber es funktioniert ja noch. Und wenn der Kunde doch zufrieden ist, ja, dann gibt dem doch eine Lösung. Weil wenn ich dem sage, du musst nach 8 Jahren dein Auto wegschmeißen oder mehr investieren, als du damals bezahlt hast, der ist mit dieser Marke komplett fertig. Der wird nie wieder so eine Marke kaufen.
Da bist du raus,
aber,
ja.
Aber Michael, ich will jetzt nicht der Spielverderber sein an der Stelle, aber ist es halt nicht auch so, dass so eine Batterie im Wesentlichen doch ein sehr komplexes Bauteil ist, was das Thema Sicherheit angeht. Wir hatten hier kürzlich einen Podcast und kommt demnächst auch noch ein Video mit Heiko Bölzler, der sich ja aufgemacht hat und jetzt für den BMW i3 Akku-Upgrades anbietet. Das heißt, du kannst mit deinem 60 Amperestunden i3 da hingehen, BMW, und dann packt der dir die 120 rein. Die läuft nicht direkt von BMW, wird aber gebaut auf der genau gleichen Linie von BMW mit den gleichen Zulieferern, Homologation etc. pp., alles identisch und damit sicher. Wenn jetzt jemand hergeht wie du und sagt, ich tausche da eine Zelle aus, vielleicht sogar noch einen Schritt weiter geht und sagt, hey, was hatten die Ions und der iMIF, ich glaube irgendwie 16 Kilowattstunden oder sowas, mit der damaligen Zelltechnologie, jetzt könnte ich hergehen nach dem BMW i3 Vorbild und sagen, wie wäre es, wir packen da das Doppelte rein, dann sind da irgendwie plötzlich 30 Kilowattstunden drin und dann fährt das Teil, dann wird da auf einmal noch ein Case draus, tatsächlich bei so einem Auto, weil die vielleicht zufällig passen, die prismatischen Zellen, vielleicht gibt es genau die Baugröße irgendwo und baut das, aber ist dann das Teil noch dicht genug, abgesichert genug, funktionieren die Brandschutzeinrichtungen, die BMS etc. pp. Ist das nicht der eigentliche Grund, warum die Hersteller oft dann auch sagen, Piano, warum BMW beim i3 beispielsweise sagte, soweit ich das zumindest weiß, Module können wir tauschen, aber Zellen, Freunde, tauschen wir nicht. Obwohl die ganze Batterie von Samsung SDI kam und nicht nur das Modul, wie es bei Mercedes ja häufig der Fall ist beispielsweise, dass sie die Module einkaufen und die dann selbstständig oder in irgendeiner Subsidiary in Batteriepacks zusammenbauen. Weil sie sagen, wir können da nicht so tief runter, weil da dann Sicherheitselemente eingebunden werden oder Absicherungen eingebaut werden müssen, damit wir klar sind, dass das Teil dir nicht doch wegen irgendeiner blöden Fehlfunktion, an die niemand gedacht hat bei der Entwicklung und bei der Instandsetzung, dir das Teil um die Ohren fliegt.
Also da sind ja jetzt mehrere Sachen, die du angesprochen hast. Ich will mal auf die Upgrades eingehen zuerst. Die Upgrades, die würden, also wenn die technisch funktionieren, und ihr habt ja den Kollegen da gehabt, der das auch anbietet, das Problem ist, glaube ich, nicht, das technisch hinzukriegen, dass da jetzt die doppelte Kapazität drin ist. Aber wie du schon sagst, dieses Wort Homologation, da sind ja auch wieder viele Kosten mit verbunden. Und teilweise sind die Batteriekapazitäten in den Fahrzeugschein eingetragen. Das ist ja nicht ohne Grund. Das heißt, das Auto ist ja zugelassen worden, irgendwann mal mit der Batterie in dieser Größe. Mhm. Und wenn du jetzt dahergehst und erhöhst einfach nur die Kapazität, dann musst du ja auch diverse Anpassungen machen. Dann musst du ja auch einen Eingriff machen in die Elektronik und in die Software. Und bei der Software wissen wir ja gar nicht, wer spricht denn da mit wem. Weiß ich, mit wem die Batterie alles spricht und welche Einflüsse das hat. Das ist ja nicht, es hört sich ja erstmal ganz einfach an. Du machst einfach die doppelte Kapazität dran. Ja, aber das Ladegerät muss drauf ausgelegt sein, die Elektronik. Es muss die Verbrauchsanzeige, alles muss ja irgendwie angepasst werden. Mhm. Und das ist, deswegen könnte ich nicht einfach so dahergehen und sagen, ich habe jetzt baugleiche Zellen von der Größe, die haben aber die doppelte Kapazität, dann tausche ich einfach alle Zellen aus. Also das würde ich jetzt auch nicht machen. Das würde ich nicht machen. Genau. Das wäre mir auch zu heiß. Ich mache so eine Reparatur auf Zellebene, wenn es geht. Und ich frage mich, wo der Unterschied ist, wenn die BMW-Leute sagen, ja, Module machen wir, aber Zellen nicht. Das machen die deswegen nicht, weil die Zellen nicht rausnehmen können. Die verschweißen die Zellen zu Modulen. So ähnlich wie bei VW, die Pouchzellen alle in ein Gehäuse reingepackt werden und dann wird das zugeschweißt und da kommst du an die Zellen gar nicht mehr dran. Da musst du dann eben 8 Zellen tauschen. Aber du tauschst ja auch Zellen. Eben 8 Stück oder 6 oder je nachdem, wie viele da in einem so Modul drin sind. Am Ende des Tages tauschst du einfach nur mehr Zellen. Und du kannst nicht dahergehen, nur weil die Baugröße passt oder weil die da gerade passen. Mechanisch kannst du die nicht einfach einbauen. Du musst schon auch die gleiche Technik da drin haben. Du musst schon die gleichen Ladeeigenschaften haben. Und deswegen habe ich ja erwähnt, gerade beim Reparieren von dem C0 habe ich bewusst auch eine gebrauchte Zelle genommen. Und Zelle heißt, das ist ein richtig großes Ding. Also das ist jetzt nicht so eine kleine Zelle, wo man sagt, ja, das ist ein richtig großes prismatisches Ding, also eckig. Und das ist schon ähnlich alt. Und dann verhält sich das auch ähnlich wie alle anderen. Wenn man da jetzt eine neue dazu packen würde, dann würde die neue sich ja anders verhalten als alle anderen. Und dann müsste das Batteriemanagementsystem sich darauf auch einstellen. Also du kannst da nicht einfach so machen, was du willst. Man muss schon gucken, dass man mit ähnlichen Sachen arbeitet. Man könnte dann dahergehen und man könnte dann alle Zellen gleicher Bauart austauschen. Was aber wahrscheinlich genauso teuer wäre wie eine komplette Batterie. Weil wir wissen ja, wenn wir was in Einzelteilen kaufen, ist das immer 3, 4, 5, 6 mal so teuer wie ein ganzes Ding.
Wer hätte gedacht, dass Batterien so ein komplexes Sozialgefüge haben, oder? Okay. Ja. Kannst nicht einfach reinstecken, was du willst. So.
Nee. Und da möchte ich auch noch mal kurz drauf eingehen, dass das ist ja auch so ein weit verbreitetes Vorurteil, Batterien brennen immer ab. Thermal Runaway, die große Gefahr geht davon aus, ein Auto kommt in die Werkstatt, alle Werkstätten brennen ab und wir müssen alle im Auto sterben. Also das ist ja auch nicht so. Also Elektroautos brennen ja im Verhältnis zu anderen Autos 20% weniger, also nur 80% weniger. Es ist ja dramatisch viel weniger, weil ja die Brandursache in den aller seltensten Fällen die Batterie ist. Ja. Kann ja auch einfach nur ein Kabelbrand sein unterm Armaturenbrett und dem Kabelbrand ist das völlig egal, welcher Antrieb da drin ist. Oder die meisten Brandursachen ist ausgetretener Kraftstoff, den habe ich ja jetzt nun mal nicht so wirklich. Also da müsste ich ja schon einen Funkenbogen da drin haben und den habe ich, wann habe ich den? Also die Dinger sind ja viel sicherer. Und was vielleicht auch noch bei den Batterien so zu den Vorurteilen dazu kommt, dass die immer so kaputt gehen, weil ja jeder mit so einem Handy hier rumläuft. Und die meisten wissen, nach 3 Jahren hier habe ich meine Ladezyklen weg und dann ist der Akku hin. Und dann wird sofort der Vergleich geschlagen zum Auto. Dann ist der bestimmt auch nach 3 Jahren kaputt. Aber es ist zwar die gleichen Materialien sind da ja drin, aber es sind doch schon andere Bauarten. Also die halten ja doch deutlich, deutlich länger. Ich bin ja Reparierer und aus Werkstattsicht habe ich ja gar nichts dagegen, wenn da was kaputt geht an so einem Auto. Ich lebe ja davon. Ich lebe ja von kaputten Autos. Und da muss ich sagen, da hatten die mir mehr versprochen.
Also da, verdammte Axt.
Ja, also vielleicht passiert es ja noch, aber ich glaube auch bei Batteriereparatur, dass nicht jede Werkstatt in 10 oder 15 Jahren auch die Batterie repariert oder in der Batterie repariert, weil es gar nicht nötig sein wird. Ich könnte mir vorstellen, es wird in so eine Richtung Spezialisierung gehen, ähnlich wie wir es haben bei Getrieben zum Beispiel oder Automatikgetrieben. Da gibt es ja auch Werkstätten, die nur solche Dinge machen. Dann bringe ich eben das Auto mit der kaputten Batterie dahin und die reparieren mir die Batterie. Also so könnte ich es mir vorstellen, weil der Aufwand ist schon da. Also ich muss schon auch da ein bisschen investieren. Da waren wir ja zu Anfang, hatten wir ja auch mal kurz drüber gesprochen, wie viel Geld muss ich ausgeben da. Und ich habe gesagt, ich gucke immer, was reinkommt. Also um jetzt den freien Werkstätten mal die Angst zu nehmen, sie müssen da direkt fünfstellig einsteigen. Man kann mit den Dingen, die man in der Werkstatt hat, schon anfangen. Also ein Multimeter hat jeder. Ich müsste jetzt Elektriker-Schraubendrehersatz dazu kaufen, die Gummihandschuhe, ich brauche vielleicht einen Gesichtsschutz. Das sind so die Sachen. Aber auch nur, wenn ich wirklich unter Spannung arbeiten will. Wenn ich einen Kompressor tauschen will, ein Hochvoltkompressor, der mit Hochvolt angetrieben wird, dann brauche ich die Sachen auch nicht unbedingt. Dann schalte ich frei. Ich muss natürlich die Freischaltung feststellen. Dafür brauche ich entsprechende Messgeräte. Und wenn die Freischaltung festgestellt ist, wenn ich festgestellt habe, da ist keine Spannung mehr drauf, da geht keine Gefahr mehr von aus, von dem Hochvolt, dann habe ich quasi eine ganz normale Reparatur, wie ich die jetzt woanders auch habe. Ich muss quasi die Gefahr abschalten. Und das ist dann, da brauche ich gar keinen Rieseninvest. Die wenigsten werden Batterien reparieren. weil die einfach viel zu wenig kaputt gehen.
Was mich noch interessiert, ich habe bei der Recherche auch gesehen, dass du jetzt erst kürzlich in China warst, oder weiß nicht, wie lange das her ist.
Im April.
Wie da es abläuft in Sachen Werkstatt, Reparatur und alles. Weil wir hören ja immer wieder und diskutieren den Podcast ja auch regelmäßig, dass in China so vieles so viel besser läuft, innovativer, das Elektroauto da so weit verbreitet ist und sowas. Was denn deine Erfahrung auch ist? Ist das Werkstattleben dort auch so anders, so viel innovativer, so viel weiter?
Also ich war tatsächlich zu einer Bildungsreise da und die Überschrift dieser Bildungsreise war What can we learn from China? EV Repair und da ging es um Battery Repair. Da ging es darum, wie können wir Batterien reparieren? Also genau mein Thema, wo ich ja auch großes Interesse hatte und bin. Ich war noch nie in Asien, das war mein erster Besuch da und ich bin mit den ganzen Vorurteilen darüber gefahren. Die sind besser, die haben uns schon rechts oder links überholt und die können alles. Und bin dann da gelandet und wenn man aus dem Flieger steigt, ist man in einer anderen Welt. Mittlerweile wehre ich mich dagegen, mich mit denen zu vergleichen. Die sind nicht besser und die sind nicht schlechter. Und wir auch nicht. Die sind da anders. Die gehen da komplett anders dran an das Thema. Und das wollen wir auch gar nicht. Ich behaupte, wir wollen das gar nicht. Wir wollen auch keine Züge haben, die pünktlich fahren. Nicht unter den Bedingungen, die da haben. Die fahren 1200 Kilometer auf die Minute genau. Die halten nur dreimal an. Gibt aber keine Schranken. Die bauen dann einfach quer durchs Land ihre Stelzen, machen da die Bahnstrecke drauf und dann fahren die da durch. Die fragen aber auch keinen. Wenn da einer wohnt, ist egal. Da wird eine Stelze hingebaut. So sind die. Das wollen wir ja hier nicht. Das ist das. Da können wir uns überhaupt nicht mit vergleichen. Und genauso funktioniert es in der Elektromobilität. Die haben quasi keinen vernünftigen IAM, keinen Independent Aftermarket. Freie Werkstatt ist da eher Fehlanzeige. Gibt's ganz wenig. Entwickelt sich gerade erst da so. Die Batteriehersteller, also was auffällig war, wir sind aus dem Hotel, ich komme aus dem Hotel raus und dann bist du in Peking und Peking ist eine Stadt, die hat 170 Kilometer von einem zum anderen Ende. Und wir waren mitten im Zentrum und da ist natürlich entsprechend viel Autoverkehr, also wie man es aus dem Fernsehen kennt. Und was fehlt, sind die Motorgeräusche.
Also oder? Die haben das schon. Das ging mir genauso in Shanghai. Es ist echt krass.
In Shanghai war ich auch, ja. Also du stehst da und denkst, irgendwas ist hier komisch. Es sieht alles aus wie eine Großstadt, aber irgendwas ist komisch. Da fehlt was. Und da fehlen die Motorgeräusche. Die haben jede Menge Fahrräder, die haben jede Menge Elektrobikes, diese Elektroroller fahren.
Und die Roller.
Ja, die Roller. Und die sind gefühlt, gibt's da gar keine Verbrenner mehr von den Dingern. Also gefühlt sind die alle elektrisch. Die machen da auch keine Geräusche, die Elektroautos. Nicht so wie bei uns, dass die Geräusche lauter sein müssen als die Verbrenner. Weil man die ja angeblich nicht hört. Ja. Also das ist mir direkt krass aufgefallen. Und wenn man guckt, haben die da grüne Kennzeichen für Elektrofahrzeuge und blaue Kennzeichen für die Verbrenner. In den Großstädten hatte ich so, mein Bauchgefühl war 60%, 70%, 50, 60, 70 sind grüne Kennzeichen. Das war so. Also es sind schon richtig viele grüne Kennzeichen. Da fahren Autos rum. Die habe ich noch nie gesehen. Die sehen jetzt nicht irgendwie, wer weiß wie, auffällig aus, aber die Marken stehen ja teilweise auch in Schriftzeichen da dran. Ob die sich bei uns irgendwie durchsetzen, wir sehen ja auch jede Menge neue Marken, die da kommen, das weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, ob die in China bleiben. Die haben ja angeblich da die gleichen Probleme. Die Autos kommen und gehen oder die Hersteller kommen und gehen, die Marken. Das ist anders. Wir waren bei Batterieherstellern, ich war bei Kettle, wir haben mit denen gesprochen. Kettle ist ja der weltgrößte Batteriezellenhersteller und die sagen, wenn, oder bei denen funktioniert es so, wenn der Autohersteller sagt, wir bauen ein Elektroauto, dann geht der zu Kettle hin und sagt, wir brauchen für unser Auto eine Batterie, die muss die und die und die Spezifikationen erfüllen und muss die Abmessung haben und so weiter. Und dann sagt Kettle, ja, wir bauen dir die. Und dann wird die Batterie gebaut und in dieses Auto eingebaut. Dann verkauft der Autohersteller XY verkauft dann das Auto an den Endkunden. Wenn dann dieses Auto ein Problem macht, dann geht das in die Vertragswerkstatt von XY. Die stellen fest, da ist was an der Batterie. In dem Moment sind die raus. Dann kommt der Flying Doctor von Kettle in die Vertragswerkstatt und repariert da vor Ort die Batterie. Also die dürfen maximal die Batterie ausbauen und auf den OP-Tisch legen, damit dann der Flying Doctor von denen das da vor Ort reparieren kann. Und die sagen, die haben eine Quote irgendwie von 24 Stunden oder 48 Stunden, wo die einfache Reparaturen vor Ort machen. Und dann gibt es noch den sogenannten Deep Repair. Der dauert dann schon mal bis zu 7 Tage. Und im Zweifel wird dann die Batterie ausgetauscht und die nehmen die mit. Die normale Werkstatt hat da nichts mit zu tun. Die wollen das nicht. Die wollen das gar nicht. Und dann haben wir mal gefragt, wie sieht es denn aus, werden wir in Europa den Zellen kaufen können, weil wir wollen ja auch Batterien reparieren. Und dann haben wir eine Dolmetscherin gehabt. Und das war ja jetzt auch eine einfache Frage. Und die war ja auch, der brauchte ja nur sagen, ja, die Bedingungen. Oder dann wird übersetzt und dann entsteht da zwischen dem Dolmetscher und dem Firmenvertreter eine wilde Diskussion auf Chinesisch, wo du dann denkst, ja, was sprechen die da? Warum? War doch eine einfache Frage. Und als Antwort kommt dann, no. Ihr werdet die Zellen nicht kaufen können. Hätte ja auch schneller gehen können. Also ich habe gefragt, bei den Chinesen ist es wohl so, dass die da, du kannst so plumpe Fragen nicht einfach stellen, dann sind die beleidigt hinterher. Also man muss da schon aufpassen, wie man Fragen stellt. Ist ja auch eine Frage der Kultur. Also wie gesagt, man kommt da in eine andere Welt. Es ist nicht vergleichbar. Mhm. Und ich habe für mich beschlossen, das will ich nicht. Also wir haben es gar nicht so schlecht bei uns. Und gerade was den freien Werkstattmarkt betrifft, sind wir gar nicht so schlecht, weil wir bei uns oder die europäischen Kunden, die sagen ja wahrscheinlich, ja, da kommt ein neues Klinklong-Auto aus China. Der sieht ja gut aus, aber wo gehe ich denn hin, wenn was dran ist? Und die aus China meinen, wir haben hier ein geiles Auto und das kaufen jetzt alle. Aber in Europa wird es keiner kaufen, wenn er nicht weiß, wer es hinterher repariert. Oder wo, an wen wende ich mich, wenn ich ein Problem habe? Das funktioniert bei uns nicht. Und immer, wenn ich das angesprochen habe, kam, also wir waren bei echt vielen Firmen, aber regelmäßig kam die Antwort, European Market is complicated. Das ist so. Ja, da ist keiner, der durchregiert von oben nach unten.
Ja, ich meine, das sehen wir ja auch. Und jetzt haben wir ja schon Marken hier gehabt, wie, keine Ahnung, iWays zum Beispiel, die ja mit genau solchen Problemen am Ende zu kämpfen hatten, dass es sich, ich weiß nicht, über wen wurde iWays vertrieben und dann über...
Das war doch mal ATU, glaube ich, oder nicht?
Ich glaube, ja, oder die haben dann die Werkstatt...
Nee, Euronics, oder nicht?
Euronics Vertrieb und ich glaube, ATU sollte dann eine Werkstatt machen. Aber ist nicht genau das das Problem? Und da frage ich mich, wie kommt man denn da auch raus und was lernt man, was lernt ihr da als freie Werkstätten für euer Geschäftsmodell, um euch da vielleicht auch dagegen abzusichern, dass es nicht auch irgendwann so ist, dass ihr... dass nur noch der Flying Doctor kommen darf und ihr damit kein Geschäft mehr kriegt, weil, keine Ahnung, der Mercedes oder der BMW oder wer auch immer mit dem CATL den Deal hat, nur so und nicht anders, weil wir die IP drauf haben wollen und Co.
Das wird vielleicht in der Garantiezeit noch funktionieren. Danach wird es ja nicht mehr funktionieren und da bin ich ganz glücklich, dass wir hier Europa haben und dass wir in Europa dieses Right to Repair haben. Und dass gerade eine Norm entwickelt wird für die Reparatur von Batterien, dass sie dann ja gezwungen werden, das öffnen zu müssen. Es wird ja gar nicht anders gehen. Da müssen wir nur gucken und da sind unsere Lobbyisten gefragt, die für uns unterwegs sind, dafür zu sorgen, dass auch da der Wettbewerb ist, dass es nicht am Ende nur der Hersteller ist oder vom Hersteller zertifiziert. Und das ist ja auch ein Teil des europäischen Gedankens, ist ja der Wettbewerb. Der Wettbewerb als Verbraucherschutz, weil ohne Wettbewerb wird alles teuer. Also ist Wettbewerb gar nicht schlecht. Und da glaube ich, da werden die hin müssen. Die werden dazu gezwungen. Die werden Batterien bauen müssen, die reparierbar sind. Und die werden auch das öffnen müssen. Genauso wie die Autohersteller uns auch ihre Daten geben müssen. Ich muss die bezahlen, das ist klar. Ja. Aber alleine schon die Chance zu haben, zu sagen, ich kaufe mir die, das ist was, wo die noch hin müssen. Und da, da habe ich echt die Hoffnung, wenn die in Europa verkaufen wollen, müssen die uns auch mitspielen lassen. Das wird nicht anders funktionieren. Der Verbraucher wird es auch wollen. Die werden sonst nichts mehr los. Also keiner kauft so ein Auto. Und der Fehler, den die machen, ist aus meiner Sicht, die müssten eigentlich zuerst ein After-Sales haben. Bevor die mit dem Sales anfangen. Die müssen erst mit den Werkstätten sprechen und sagen, seid ihr denn hier? Wir haben hier eine Idee, wir haben hier ein paar Dinger, die wir auf den Markt bringen wollen. Repariert ihr die für uns? Damit müssten die anfangen. Und wenn das steht, dann können die kommen. So ähnlich wie der Tesla damals rumgefahren ist und hat überall Ladesäulen hingebaut. Und alle haben gedacht, was machen die da? Und auf einmal war das Auto da.
Ich war gerade, ist aber halt furchtbar teuer für relativ wenig Erlös die ersten paar Jahre. Und das haben wir ja auch bei Tesla gesehen, dass das jetzt nicht von vornherein
lang gedauert.
Nur schwarze Zahlen schrieb.
Naja, gut, ich meine, das ist aber in der Branche so, ne? Das ist ja woanders auch so. Ich habe auch, als ich mich selbstständig gemacht habe, in den ersten Jahren nicht riesen Gewinne gemacht. Das ist so. Du musst immer erst investieren. Du musst an dein Produkt oder deine Dienstleistung glauben und dann kriegst du irgendwann auch was zurück. Und wenn das professionell angepackt wird, dann funktioniert das auch. Aber wenn ich den Leuten sage, du musst 100 Kilometer zur nächsten Werkstatt kommen oder ich habe einen Liegenbleiber und da kommt keiner, das wird nicht funktionieren. Also natürlich muss da Geld investiert werden. Das ist so. Das ist, die Chinesen werden ja quersubventioniert vom Staat. Die haben das Geld. Oder?
Ja, sagt
man. Ich weiß es natürlich nicht.
Genau, sagt man immer so.
Ja. Also, und was mir auch noch aufgefallen ist bei den Chinesen. Bei unserer Fahrt, wir sind dann ja mit unserem Bus zu den einzelnen Stationen hingekarrt worden. Wie gesagt, ich war in Peking, ich war in Shanghai und ich war in Hefei bei Goshen in der Batterieproduktion, waren wir auch. Und überall sind wir hin und her gefahren worden. Was ich kaum gesehen habe, war Autowerkstätten, also Vertragswerkstätten, habe ich gar nicht gesehen. Die waren irgendwie nicht so wie bei uns, dass da irgendwas ist. Man sieht ja immer die Bilder gerade aus den großen Städten mit ganz viel Leuchtwerbung und Leuchtreklame, aber wenig Auto. Wenig Auto habe ich gesehen. Das kann schon mal sein, du kommst in so einen Handyshop und da steht ein Auto im Handyshop, da kannst du dann da mitkaufen. Passend zum Handy kaufst du dir direkt den neuen Sportwagen. Das geht. Und dann haben wir uns berichten lassen, dass die Chinesen mit Reichweite so gar nicht so Probleme haben. Also die wollen gar nicht viel Reichweite haben. Was für die wichtig ist, schnell laden. Die wollen wirklich 10 Minuten laden, abhauen. Und wenn der dann keine 500 Kilometer geladen hat, ist nicht schlimm. Wobei ich auch wenig Ladesäulen gesehen habe. Also die müssen irgendwo Ladeparks haben, die nicht so zentral sind. Also die, das ist denen aber egal. Die wollen schnell laden und das reicht denen dann. Reichweite ist nicht wichtig. Ja. Und also die Durchschnittsalter sind 8 Jahre beim Auto.
Genau.
Also 8 Jahre. Und da habe ich, also ich habe sofort gedacht, also bei mir hat sofort geklickt. Ich denke auch, 8 Jahre hast du aber schon mal gehört. 8 Jahre. Wo habe ich denn 8 Jahre gehört? Ja. Garantie Hochvoltbatterie. Also irgendwie glauben die Hersteller auch nicht daran, dass die Dinger länger halten. Ich weiß es nicht, aber die halten ja länger. Ne? Ja. Aus meiner Sicht müssten die Hersteller auf die Batterien, gerade weil die Batterien ja der Schreckgespenst sind, was immer kaputt geht. Also mein Tipp an die Hersteller, gibt doch einfach 20 Jahre Garantie, ist doch. Also ich glaube nicht, dass die daran zugrunde gehen werden. Ist für uns als freie Werkstatt natürlich schlecht. Ich repariere die Dinger auch gerne. Aber ich könnte mir vorstellen, dann würde die Elektromobilität viel eher angenommen werden.
Wäre ein anderer Hochlauf.
Ja, ja. Ich glaube, ich meine, die haben sich ja schon verausgabt an vielen Stellen mit ihren 8 oder 10 Jahren, die sie machen. Ich glaube, das ist der Punkt.
Oh, ja, ja.
Die kommen ja von 3 Jahren
oder 2 Jahren.
Und dann gibt es so ein paar Ausreißer, wie jetzt ein Kia oder ein Hyundai oder sowas, die dann auf 7 gehen als Beispiel.
Ja.
Und noch 2, 3 andere. Aber weil du das so sagst mit diesen Garantien und dem Kram, glaubst du wirklich, dass die Leute so nach vorne hebt? Weil ich habe das Gefühl, dass gerade, wenn wir jetzt uns die modernen Autos angucken, mit so viel Elektrifizierung, mit so viel Digitalisierung, dass ganz viele Leute bei den Autos auch einfach Angst haben, es nicht zu verstehen, keine Ersatzteile zu bekommen. Und dann sehen wir noch parallel dazu, dass die Ersatzteilpreise immer weiter durch die Decke gehen. Also auch da, spannende Frage an dich als freier Werkstattmeister, der den ganzen Kram immer einkaufen muss und dann hinter den Kunden verargumentieren, warum jetzt das linke Blinkerglas irgendwie 3-stellig kosten muss. Wie verhält sich denn das bei dir gerade in deinem Alltag, in deiner Werkstatt? Nehmt ihr das auch so wahr, dass die Preise so hochgehen? Also wir kriegen es aus der Versicherung zum Beispiel auch immer wieder rückgemeldet, dass die Schäden immer weiter hochgehen.
Klar.
Oder die Regulierungskosten
immer weiter hochgehen. Und auch, weil mehr Sensorik in so sensiblen Bereichen wie Stoßfänger sitzt natürlich. Ja, da wird es auch nicht billiger.
Ich habe es als freie Werkstatt natürlich einfach. Ich kann immer mit dem Finger auf den Hersteller zeigen und kann sagen, guck mal, die sind schuld. Ja.
Mach ruhig, kein Problem.
Was soll ich tun? Ich habe ja auch gar keine andere Möglichkeit. Das sind ja teilweise Sachen auch, die dann gerade, wenn du so Gläser ansprichst oder so, die sind im Designschutz, die kriegst du ja nur schwer auf dem freien Markt. Und wenn natürlich da Matrix-LED-Scheinwerfer verkauft werden für 3.500, 4.000 Euro das Stück, da verstehe ich die Versicherung, dass die sagen, das wird alles immer teurer. Ja, ist richtig. Auch da bin ich der Meinung, müsste man Reparaturmöglichkeiten finden. Warum muss das immer alles verklebt sein? Oder selbst wenn es verklebt ist, vielleicht kann man es irgendwie öffnen und dann da drin Teile austauschen und wieder zusammenbauen. Warum soll man sowas nicht qualifiziert reparieren können? Das ist so. Viel schwieriger finde ich, dass es dann teilweise gar nicht lieferbar ist. Also dann hast du dich schon mental damit abgefunden, jetzt muss ich so viel Geld ausgeben für das Ersatzteil, dass der Kunde sagt, ja komm, wenn es nie anders geht, und dann willst du bestellen und dann gibt's das da eigentlich. Das ist, häufig so. Oder du wartest bei einer größeren Reparatur auf die letzte Schraube, weil die kann der Hersteller nicht liefern. Die kriege ich genau nur da. Das sind Sachen, die uns oft auch aufhalten. Und dann habe ich natürlich auch Probleme zu argumentieren. Dann muss ich auch als freie Werkstatt dem Kunden. Ich kann natürlich, kann ich immer sagen, ich krieg's nicht, ich bekomme es nicht, ich habe es bestellt, ich kann das ja auch belegen. Aber das macht natürlich nicht alle glücklicher. Das ist so eine Schwierigkeit. Und Ersatzteilpreise, dass die hochgehen, haben wir ja ganz zu Anfang schon gesagt, wenn die Autos nur noch aus 4 Lego-Steinen bestehen, dann kostet eben jedes Lego-Stein 25% vom ganzen Auto. Ne? Also das ist so. Und wenn ich müsste diese Einzelteile auch reparieren können. Warum kann ich es nicht? Da sind ja teilweise auch Sachen dabei, wo auch wiederum andere Bauteile eingebaut sind, die dann auch sogar Teilenummern haben, die ich aber nicht kaufen kann. Ja, und das verstehe ich dann wiederum gar nicht. Warum wird sowas nicht freigegeben? Natürlich muss dann anschließend die richtige Software drauf und so weiter. Und das ist aber auch kein Problem von Elektroautos. Das Problem haben wir bei allen Fahrzeugen. Das hat mit Elektroautos überhaupt nichts zu tun. Ja. Das ist im Moment sowieso schwierig.
Aber siehst du da eine Verbesserung durch du hast schon vorhin angesprochen, das Right to Repair, das ja EU-seitig jetzt verankert ist und ja auch, soweit ich das verstanden habe, beim Designschutz da neue Möglichkeiten eröffnet. Mhm. Siehst du da auch Chancen, was das Thema Nachhaltigkeit, Reparieren, Instandsetzen angeht?
Absolut, absolut sehe ich da Chancen. Ich frage mich nur dann, oder es ist dann auch eine Frage, wie es dann umgesetzt wird, wenn es dann nur für die Fahrzeuge umgesetzt wird, die jetzt erst neu auf den Markt kommen. Dann haben wir in 8 Jahren was davon. Also da müsste ein Gesetz kommen und da muss dann gesagt werden, so, das muss aber jetzt angeboten werden. Dann werden die Hersteller wieder sagen, ja, aber das geht nicht, wir haben ja alles zusammengeklebt. Wie sollen wir das machen? Also ist natürlich so ein bisschen Ping-Pong. Da kämpft dann der Gesetzgeber mit den Lobbyisten. Die Chance sehe ich auf jeden Fall, zumal auch die Kundschaft sensibler wird. Und ich merke schon, dass die Kunden auch fragen nach Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist ein Thema geworden. Das war früher völlig egal. Mach fertig. Und was kaputt ist, schmeißt du weg. Und das wandelt sich gerade so ein bisschen. Also das ist nicht so, dass ich morgens wach werde und auf einmal wollen alle nachhaltig sein. Aber es wird immer mehr danach gefragt. Wir haben auch, das sind ja diese ESG-Kriterien, diese Nachhaltigkeitskriterien unter anderem. Und ich werde ja auch von meiner Bank gefragt, was tust du für Nachhaltigkeit? Und die fragen mich ja nicht, weil sie Lust drauf haben, sondern die werden ja auch wieder von irgendjemandem gezwungen. Und in der Bevölkerung ist auch Nachhaltigkeit ein Thema. Klar, Sparen ist ein Thema, Solarenergie, also diese ganzen Sachen. Wir wollen nachhaltige Energie haben. Wir haben ja gerade aufgrund der Situation, überlegen wir uns vielleicht wie viel Gas verbrauche ich denn? Brauche ich überhaupt noch Gas? Kann ich umsteigen? Also das schlägt sich runter bis zum Auto. Und da schlägt natürlich unsere Stunde als freie Werkstatt wieder, weil wir bei vielen Dingen mehr reparieren können als die Vertragswerkstatt, weil wir einfach Dinge machen, wo die Vertragswerkstatt keinen Prozess hat oder wo die sagt, wir müssen Garantie geben oder wir müssen mit dem Hersteller abwickeln und da geht's eben nicht anders. Mhm. Das verstehe ich ja auch. Und wir sind da auch Handwerker und wir machen eben Dinge, da gibt's eben keinen Prozess und da müssen wir auch manchmal kreativ sein, was nicht heißt, dass wir da jetzt irgendwie irgendwelche Bomben legen wollen oder so, oder irgendwelche gefährlichen Sachen machen wollen, sondern man kann auch Reparaturen machen, auch kreativ reparieren. Ich kann auch ein Bauteil mal selber anfertigen. Das geht auch. Vielleicht ist es günstiger, ein handgefertigtes Ersatzteil, ich spreche dann jetzt über Halterungen oder so, die man manchmal nicht kaufen kann, weil sie nicht lieferbar sind, dann baue ich das Ding eben selber. Dann kostet es vielleicht mehr als das Original, aber ich habe es wenigstens. Ja, da muss ich mit dem Kunden sprechen. Ja.
Ja, alles klar. Hast du noch was, Patrick?
Ich freue mich auf den Abschluss.
Alles klar.
Wir sind auch schon geschafft.
Nein, das wollte ich so nicht gesagt haben. Der Hintergrund ist, wir hatten ganz lange A-B-Fragen am Ende.
Ja.
Und die bin ich sehr gewohnt.
Genau.
Jetzt hat sich Luca aber was Neues einfallen lassen. Und das ist für viele Hörer wahrscheinlich gar nicht mehr neu, weil du machst es schon eine Weile.
Ja.
Aber ich habe es noch nicht live mitgemacht dem Podcast. Und beim letzten haben wir es rausgelassen. Und wir haben uns ewig verquasselt. Da haben wir gedacht, komm, das schenken wir uns dieses Mal. Aber jetzt ist für mich noch eine Premiere, das mitzumachen. Ja,
Neuer Stuhl und das.
Für mich auch.
Ja, super.
Ja.
Die erste Frage, stell dir vor, du wärst nochmal 20. Welchen Ratschlag würdest du mitgeben? Vielleicht irgendeinen persönlichen Moment, irgendwas mit Augenzwinkern? Gibt es da irgendwas, was du vielleicht auch anders machen würdest?
Also du dir deinem 20-Jährigen
selbst. Du dir deinem selbst. 20-Jährigen selbst. Dem
mit dem Wissen von heute.
Ja.
Genau. Jetzt, wo du alt und weise bist. Nicht alt. Oh. Gealtert.
Du hast aber gerade noch die Kurve gekriegt. Gerade noch die Kurve gekriegt. Ja. Also ich wäre gerne noch mal 20 mit dem Wissen von heute, weil ich der Meinung bin, oder ich würde den jungen Leuten sagen, geh auf jeden Fall ins Handwerk. Lern ein Handwerk. Das wird wichtiger denn je. Und gerade Reparatur, auch von Autos, wenn ich in unserem Gewerk bin, ja, also das wird immer gebraucht sein. Das wird immer, es ist ein krisensicherer Job. Das würde ich sagen. Mhm.
Gibt es einen Gedanken, der dich gerade häufiger begleitet, als du es vielleicht gern zugeben würdest?
Ja, warum bin ich nicht 20 Jahre jünger und könnte die ganzen Dinge, die ich alle machen möchte, mit noch mehr Energie starten? Also ich habe so viel Energie und so viele Ideen. Also den Gedanken, den habe ich wirklich, habe ich den oft, ja.
Okay. Was inspiriert dich denn außerhalb von deinem Job am meisten? Was bewegt dich? Was treibt dich um?
Was treibt mich um? Ja, natürlich die allgemeine Lage treibt mich um, die Unsicherheit, wo kommen wir hin? Im Radio wird heute wieder gesprochen über Renten, wie wird sowas alles finanziert? Also ich frage mich natürlich auch, wie lange geht's denn noch gut? Und was kommt dann, wenn es nicht gut geht? Das sind so Sachen, die mich umtreiben, ja. Mhm.
Und zum Schluss noch, was wünschst du dir mal, dass andere über dich sagen, auch wenn es vielleicht nie laut ausgesprochen wird, aber so ein kleiner stiller Wunsch, ein Vermächtnis?
So ein Vermächtnis?
Für was stehst du oder würdest du gerne stehen?
Naja, also vielleicht so ganz verkehrt war es ja nicht, was er gesagt hat.
Toll, das kann man auch auf den Grabstein meißeln, finde ich. Ja, ganz verkehrt war es nicht.
Ja, genau. Auch wenn er manchmal unbequem war. Ja.
Genau. Schön. Das sehe ich bei dir auch, Luca. Auch wenn er manchmal unbequem war.
sagt mein Chef. Finde ich gut. Ich fühle mich dadurch geehrt.
Ja, das wäre ja schon die Beförderung. Genau.
Ja, ich dachte auch gerade. Eigentlich, nachher dann.
Wir verhandeln ja, genau, unter vier.
Alles klar. Michael, vielen, vielen Dank. Ich habe wahnsinnig viel mitgenommen, viel gelernt zum Thema Reparaturen, E-Autos und wie Reparaturen mit und um an E-Autos laufen. Ich hoffe, unsere Zuschauer da draußen auch. Wenn ihr eine Frage habt, wir nötigen das Michael einfach auch direkt ab, dieses Versprechen. Wenn ihr Frage habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare bei Spotify, iTunes, natürlich auch bei YouTube hier unten. Ich versuche das alles so schnell es geht immer zu beantworten. Und wenn ich es nicht kann, Michael, jetzt kommst du ins Spiel, dann dürfen wir das dir weiterschieben und dann beantwortest du das. Stimmt's? Ja.
Super.
Hervorragend. Also vergesst nicht, liken, teilen, kommentieren und alles, was sonst dazugehört. Ihr wisst, wie es funktioniert. Dann sage ich vielen Dank, Patrick. Vielen Dank, Michael.
Sehr
und
gerne.
Euch auch vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.